Wann warst du das letzte Mal am Meer? Hast dem Rauschen der Wellen zugehört? Deine Füße in den Sand gegraben und sie umspülen lassen vom Kommen und Wiedergehen der Wellen? Wann warst du das letzte Mal auf einem Berg, so wie wir das eben gesehen haben in der Folie, und hast in die Weite des Himmels hineingeschaut? Hast gestaunt darüber, dass die anderen Berge so schön sind und der Himmel kein Ende hat? Und wenn du ins Tal hinuntergeblickt hast, dann war alles so munzig und klein, aber man hat es trotzdem gesehen. Wann warst du das letzte Mal im Wald? Hast einen Moment innegehalten und hast einfach den Stimmen des Waldes zugehört? Vögel, vielleicht das Klopfen eines Spechtes, das Rauschen des Windes, Säuseln im Laub oder in den Bäumen? Wann hast du das letzte Mal so ein kleines, feines Stückchen Schokolade genommen, in deinen Mund gesteckt und es, wie es in der Werbung heißt, zart schmelzend auf deiner Zunge zerfließen lassen? Ich bin überzeugt, das eine oder das andere, da ist es mir gelungen, deine Erinnerungen zu wecken. Und ich finde das so genial, wenn wir Dinge erleben, Ereignisse oder wenn wir Dinge machen, dann passiert es, dass sich diese Dinge bei uns abspeichern, aber immer abspeichern gemeinsam mit den Emotionen, die wir dazu empfunden haben. Und deshalb habe ich jetzt Lust nach Schokolade, oder? Weil ich lerne da nicht nur, was es zu tun hat oder was ich gerade erlebt habe, sondern es macht mir auch Mut und es motiviert mich, dasselbe noch einmal zu erleben, weil es so toll gewesen ist, oder? Und ich finde das so toll von Gott, dass er das so eingerichtet hat, weil es ist Gott, der das gemacht hat, so dass wir unsere Erinnerungen gemeinsam mit unseren Emotionen speichern und uns so ja wirklich Dinge besser merken können und sie eben auch als Motivator für uns, um es wieder zu erleben, wirken. Aber wie passt Gott selber da rein? Passt er da hinein? Und mit dieser Predigt heute, Gemeindefamilie und Gottes Rolle mit Fragenzeichen, möchte ich heute euch alle mit auf eine Reise nehmen, eine kurze Reise, und diese Frage klären und dieser Frage nachgehen. Und das tue ich, indem ich über den Text predige aus Epheser 3, die Verse 14 und 15. Epheser 3, 14 und 15. Und wir lesen da: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das war's. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Erstens, Vater oder lieber Vater? Wir können uns heute kaum vorstellen, was dieses Wort Vater in Gesellschaften vor 3000 Jahren eigentlich bedeutet hat. Vielleicht am ehesten noch Ümit und die Begleiterin rechts von ihm, weil sie aus Kulturen kommen, die diese Begriffe noch so mehr oder weniger ähnlich eben haben, wie sie vor 3000 Jahren auch in einer griechisch-römischen Kultur gang und gäbe gewesen ist. Wir können uns deshalb aber auch nur sehr schwer vorstellen, was Jesus Christus und die Christen nach ihm oder mit ihm ausgelöst haben, als sie begonnen haben, dieses Wort Vater ganz neu zu prägen und ganz neu zu füllen. Und ich bin überzeugt, und deshalb reden wir heute auch darüber, dass es ein Meilenstein ist und dass die Bedeutungsänderung dieses Wortes, dieses Begriffes, eine Kraft ist, die fast gleich, oder sagen wir neben der Errettungsbotschaft, für uns als Kultur, für uns als Gesellschaft, für uns als Christen am allermeisten eine unglaublich große und wichtige Rolle gespielt hat. Vater. Dieser Begriff in der römisch-griechischen Kultur vor 3000 Jahren bedeutete vor allem, es war ein Autoritätsbegriff. Der Vater war das uneingeschränkte Oberhaupt. Uneingeschränkt. Er entschied alles. Und wenn ich sage alles, meine ich alles. Wirklich alles. Er entschied in seiner Großfamilie oder in seiner erweiterten Familie, je nachdem auch in seiner Sippe, das war der Vater, das war das Oberhaupt, er entschied darüber, wer mit wem heiratete. Er entschied darüber, ob ein Kind, das geboren worden ist, angenommen und aufgenommen wird in die Familie oder in die Sippe, oder ob man es aussetzen musste und dann dem Tod so preisgeben würde. Der Vater war auch das religiöse Oberhaupt einer Familie. Und damals, speziell in der griechischen Kultur, aber römischen auch, war das Herdfeuer, war das der Ort, wo Ahnenanbetung betrieben worden ist. Und das hat der Vater geleitet. Er war ja in diesem Sinne eben auch der religiöse Chef, der oberste Priester. Und er hat bestimmt, wie das vor sich geht. Und der Vater hat bestimmt, ob es Allianzen gibt mit anderen Familien, anderen Großfamilien, anderen Sippen oder eben nicht. Und wenn ja, natürlich mit wem. Er hat einfach alles entschieden. Alles. Dieser Begriff Vater war eine Autorität, war eine Autoritätsperson und war so aufgebaut. Damals kannte man diesen Begriff Gleichberechtigung eigentlich nicht. Sondern alles funktionierte nach Rollen. Jeder hatte seine Rollen. Und der Vater, er war eben das Oberhaupt. Wenn du jetzt ein Sohn bist, der zweite oder der dritte Sohn, dann hättest du damals kaum eine Chance gehabt, jemals in diesem Sinn Vater zu werden. Du hättest wohl Kinder bekommen können, eine Familie haben können, aber alles wäre dieser Großfamilie untergeordnet gewesen und das Oberhaupt wäre der Vater geblieben. Erst wenn der Vater gestorben ist, dann ist der älteste Sohn nachgerückt und wurde Vater oder eben Oberhaupt über diese Großfamilie. Und als man begonnen hat, sich zusammenzutun, Familien zusammenzuschließen und sich in Städten niederzulassen, da entstand ja eine Art Demokratie. Das ist diese bekannte und auch berühmte antike Demokratie, die oft als Vorbild herangezogen wird. Aber die einzigen, die teilhatten an dieser Demokratie, waren die Väter, also die Sippenoberhäupter. Das waren die einzigen, die eben mitreden, mitbestimmen und Einfluss nehmen konnten. Und alle anderen hatten zu tun und zu machen, was ihrer Rolle entspricht. Wie gesagt, es war eine streng hierarchische Welt. Und ganz ähnlich wie mit diesem Begriff Gleichberechtigung, war es mit diesem Begriff persönliche Identität. Das Individuum gab es fast nicht. Also die einzelne Person, die gab es fast nicht. Sondern man war Teil. Man war Teil einer Familie oder Teil einer Stadt. Und entsprechend war die Identität, die man hatte, eben nach der Familie oder nach der Stadt. Also im alten Griechenland aus der Stadt Sparta war man eben Spartaner, oder? Oder wenn man zur Familie des Aemilius gehörte, dann war das die Identität. Ich gehöre zur Familie des Aemilius. Und diese Rollen waren ziemlich fest, diese Gebilde waren sehr fest und es gab nur wenige, die versuchten, auszubrechen aus diesen Rollen und vielleicht selber eigenständig eine Art Leben aufzubauen. Und das war sehr, sehr schwierig, denn man war dann vogelfrei, man gehörte nirgendwo dazu. Und das Beste, was dann noch passieren konnte, in aller Regel, man wurde übernommen von einer anderen Familie oder von einer anderen Stadt, als Sklave zum Beispiel oder so. Und diese Leute, für diese Leute, die da versucht haben auszubrechen, für diese hat sich ein Begriff geprägt, nämlich der Begriff, weil es das Blödste war, was man überhaupt machen kann, war es der Begriff Idiot. Und von daher fühlen wir das. Das kommt von daher. Einfach eine Randbemerkung. Das Wort Vaterschaft, also Patria griechisch, das ist der Wortstamm für Worte, die wir ja auch heute gebrauchen. Also zum Beispiel Patriotismus kommt von daher. Und jetzt machen wir auch Verbindungen, oder? Oder auch das Patriarchat kommt von daher. Und jetzt machen wir Verbindungen zu dieser Bedeutung von diesen Wörtern, die wir da haben. Und wenn es hier in unserem Text heißt, Gott ist der Vater aller Vaterschaft, also patera, pasa, patria, dann nachher bedeutet das nichts anderes, als dass Gott hier auch in diese Kultur hinein damals gesprochen hat und gesagt hat, ja, und er hat sich diese Kultur so zu eigen gemacht, und er hat gesagt, ja, ich bin das uneingeschränkte Oberhaupt von allem. Aber eben nicht nur. Aber so hat er die Menschen erreicht und sie haben gewusst, um was es ging, wenn Gott der Vater aller Vaterschaft war. Dann war er das uneingeschränkte Oberhaupt über alle Leiter, Führer und Väter, wo immer sie und in welcher Größe sie immer eigentlich zu bestimmen hatten. Aber eben nicht nur, sondern Gott, der Vater, ist ein anderer Vater als ein Herrscher ausschließlich. Und für mich ist es fast ein bisschen erstaunlich, dass obwohl die Juden die Bibel hatten, also das Alte Testament hatten, sie diese Beziehung, die Gott, der Vater, mit uns Menschen, mit seinem auserwählten Volk dann auch im Speziellen haben wollte, sie das nicht wirklich in die Tiefe verstanden haben. Joachim Jeremias, ein Theologe, hat über diesen Begriff Vater gesammelt und studiert und hat zusammengetragen und herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass es kein Gebet gibt, also es gibt kein schriftlicher Nachweis, dass ein Jude vor Christus je Gott als seinen Vater angesprochen hätte. Und dann kommt Jesus. Und dann kommt Jesus Christus. Und was er macht, ist, er spricht Gott immer mit Vater an. Es gibt eine einzige Ausnahme, wenn er zu ihm spricht. Und er benutzt dazu dieses Wort, es ist eigentlich eine Art große Wort, Abba, lieber Vater. Und dann lehrt er uns beten. Unser Vater, der du bist in dem Himmel. Es gibt eine ganz andere Beziehung und Jesus lehrt, diese Vaterschaft sieht anders aus. Da geht es um einen Vater, der unglaubliche Liebe hat für uns Menschen. Und einen Vater, vor dem jeder von uns gleichwertig vor ihm ist und gleichwertig vor ihm steht. Es geht um einen Vater, der barmherzig ist. Es geht um einen Vater, der vergibt, der Sünden vergibt. Es geht um einen Vater, der mitleidet, der Mitgefühl hat, wenn Schlimmes passiert. Es geht um einen Vater, der Gerechtigkeit liebt. Gerade Linie und Ungerechtigkeit hasst er. Es geht um einen Vater, der uns persönlich meint. Einen Vater, der rein und der heilig ist. So ist Abba. So ist unser Vater. So ist unser Gott. Und Jesus hat das gelehrt. Er hat das selber gelebt und er hat das gelehrt. Er hat das seinen Jüngern weitergegeben. Und so hat sich dieser Begriff Vaterschaft ganz neu gefüllt. Auf eine unglaublich sensationelle Art und Weise. Eben mit dieser Liebe, eben mit diesem Mitgefühl und all das, was ich aufgezählt habe. Und jetzt verändert sich aber eben auch die Gesellschaft, oder? Als ein Resultat, dass jeder Einzelne nun gefragt ist, denn es ging um jede einzelne Person. Du kannst gerettet werden, du kannst gerettet werden, du kannst gerettet werden. Jede einzelne Person, um jede Einzelne geht es. Jetzt geht es nicht mehr um den Familienverbund, um die Sippe, um die Stadt primär, sondern du. Du mit deinem Gewissen, du mit deinem Intellekt, du mit deiner Persönlichkeit. Jeder Einzelne ist gefragt. Und das sind bahnbrechend neue Neuerungen, die durch dieses Prägen des anderen Begriffs von Vaters passiert sind und in unsere Gesellschaft auch hineingewirkt haben. Die Rolle Gottes ist, er ist unser Vater. Und zwar hoffentlich unser lieber Vater, dass wir ihn so kennen. Zweitens, Vorbild und Vaterbild. Die Frage, die sich jetzt eigentlich stellt, ist die, wie kann man als Vater, wie kann man als Leiter einer Sippe oder eines Stamms oder einer Firma oder eines Landes, als Landesvater, wirklich lernen, ein guter Vater zu sein. Leider gibt es keine Schule dafür. Unsere Gesellschaft stellt das nicht zur Verfügung. Es gibt keine Ausbildung, wie werde ich ein guter Vater. Wir werden einfach Väter in aller Regel, wenn wir Kinder bekommen, oder? Und ja, lernen können wir eigentlich nur durch dieses Vorbild, das wir selber haben, von unseren eigenen Vätern. Und für mich ist es immer wieder spannend zu sehen, wie Kinder die Vorbildfunktion ihres Vaters nachahmen und das tun, oft, wenn sie dann erwachsen sind und in den eigenen Herausforderungen stehen, auf fast die gleiche Art und Weise, wie das ihr Vater getan hat, und es manchmal sogar dann tun, wenn sie Dinge machen, von denen sie vorher, weil sie Kinder waren und ihre Väter so erlebt haben, gesagt haben, das ist falsch, wie das mein Vater macht. Und trotzdem, wenn sie selber in solchen Situationen stehen, reagieren sie oft ganz genau gleich. Das ist diese Vorbildfunktion. Und es ist spannend, das zu sehen. Und ja, es gibt etwas, was uns aus diesem Muster herausholen kann, weil das ist ein Muster, das sich in uns geprägt hat. Natürlich, wir haben ja auch nichts anderes. Und das ist nur das, dass wir die Vaterschaft Gottes kennenlernen. Und von diesem Vaterbild, das Gott uns gibt, Gott der Vater uns gibt, eben wirklich lernen, wie ein guter Vater, auch ein guter Landesvater oder eben ein Firmaleiter sein kann. Und ja, die Schrift hat eine Fülle von solchen Beispielen, von denen wir lernen können. Denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie zeigt sich da Gott als Vater? Aber denken wir auch an die alttestamentlichen Vorbilder, die vielleicht eben nicht so vorbildhaft gelebt haben oder ihre Rolle nicht so vorbildhaft ausgefüllt haben. Auch davon können wir lernen. Isaac haben wir angesprochen bereits. Ich habe Isaac wirklich als einen abwesenden Vater empfunden in dieser Situation. Er ist nicht da. Das Einzige, was ihn interessiert, ist Wildbret. Wie komme ich zu Wildbret, oder? Das ist das. Oder nehmen wir seinen Sohn Jakob, auch das wurde genannt heute Morgen schon. Jakob, wir sehen an seinem Beispiel, was passieren kann, wenn wir ein Kind bevorzugen. Oder? Oder gehen wir zu David. David ist ein wunderbarer König und ein genialer Feldherr. Aber seinen Kindern war er viel zu weit weg. Da gab es viel zu wenig Nähe. Und dann hat er natürlich auch entsprechend gewisse Konsequenzen nicht durchsetzen können oder hat es gar nicht erst versucht. Und von diesen Dingen können wir auch lernen. Und wir können sehen, von all dem, worüber Jesus auch spricht, aber auch die Bibel, wie sie Vater darstellt, können wir lernen und sehen, wie Gott, unser Vater, effektiv ist. Und das hilft uns dann, dass wir uns an diesem Vaterbild ausrichten können. Es ist noch nicht alles, aber es hilft uns. Ja, und ich hoffe, dass wir diesen Prozess, den wir hier auch sehen, eben weg von unserem Vaterbild, das wir haben, hin zu dem Vaterbild, das wir bei Gott bekommen, auch persönlich machen können, ganz ähnlich wie die Gesellschaft diesen Prozess gemacht hat, vom Vater als Oberhaupt und Chef hin zum liebenden Vater. Und das ist nicht nur etwas, das für die Männer ist oder für die Väter unter uns oder für die Leiter, sondern das ist auch etwas, was für alle Frauen ist. Auch da ist ja Mutter und Frau ist dasselbe eigentlich. Aber es geht auch um etwas anderes. Es geht nämlich noch um eine geistliche Komponente. Es geht darum, was unser Vaterbild auslöst. Um das geht es jetzt nämlich auch. Und dazu möchte ich jetzt Claire bitten, nach vorne zu kommen. Sie wird uns in einem kurzen Zeugnis erzählen, wie sie so etwas erlebt hat. Und da für die Livestream-Zuschauer, ihr werdet eine kurze Pause haben und werdet kurz nach 2-3 Minuten wieder eingeschaltet werden. Es geht weiter, bleibt dran. Es ist tatsächlich so, dass dieses Bild, also so wie das Claire jetzt geschildert hat, dass dieses Bild, das wir von unserem eigenen Vater bekommen, immer wieder das Bild Gottes überlagert und zudeckt. Also dass wir Eigenschaften von unserem Vater auf Gott projizieren und denken unwillkürlich, Gott muss genauso sein, wie mein Vater war. Das passiert unbewusst, aber es passiert eben und es hat Konsequenzen. Und es hat Konsequenzen auf unser geistliches Leben, denn es spielt eine Rolle. Denn es spielt eine Rolle, ob wir, wenn wir zum Beispiel unseren leiblichen Vater als nicht in allen Belangen vertrauenswürdig empfunden haben und erlebt haben, wenn wir das auf unseren himmlischen Vater projizieren, was eben auch passieren kann, dann können wir ihm nicht vertrauen. Oder haben Mühe, ihm zu vertrauen. Oder es passiert, wenn wir unseren eigenen Vater als fordernd erlebt haben, dass wir Leistung bringen mussten, dass wir dieses Bild auf unseren himmlischen Vater projizieren. Und wir denken, nur wenn ich leiste, bin ich gut genug vor Gott, dem Vater. Es passiert eben auch, dass wenn unsere eigenen Väter nicht imstande waren oder eben nicht Liebe weiterzugeben oder nicht Liebe weitergeben konnten, uns herzen konnten, uns umarmen konnten, all das geben konnte, was ein Vater geben kann, dass wir das auch von Gott nicht erfahren können, weil wir denken, ja, das ist normal, dass es nicht passiert. Also es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Und genau an diesem Punkt möchte ich dich heute Morgen fragen. Gibt es Momente, wo du denkst, Gott, der Vater im Himmel, ist genauso wie dein leiblicher Vater? Und gerade solche Momente, die nicht so gut sind, die nicht so angenehm sind, vielleicht solche? Überleg dir das, denk darüber nach. Wo kann es passieren, dass du dein Vaterbild auf Gott, den Vater, projizierst? Ich möchte es noch einmal formulieren. Gott, unser himmlischer Vater, Er ist anders. Er ist anders. Er ist großzügig. Gott, unser himmlischer Vater, er ist jemand, der uns mit unglaublicher Liebe liebt. Er ist barmherzig, er ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Er hilft den Schwachen, er hilft den Armen und er leidet mit dem Verlassenen oder Verstoßenen. Er begegnet den Menschen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft ihnen auf. Er ist rein und er ist heilig. Er ist mitfühlend und er ist gnädig. Er beschenkt und er schenkt gerne. Erlebst du Gott so? Denn das Ziel wäre ja genau das Umgekehrte. Nicht, dass unser Vaterbild von unserem leiblichen Vater das Bild von Gott prägt, sondern dass Gottes Wort und Gottes Wesen, wie er als Vater ist, uns prägt und unser Vaterbild auch verändert. Das wäre eigentlich das Ziel. Und darum drittens, begegne deinem Vater. Wie schon erwähnt, hat Joachim Jeremias, dieser Theologe, in seinem Buch Abba, Vater, herausgearbeitet, dass eben die Juden nicht wirklich diesen Zugang zu diesem liebenden Vater gefunden haben. Und das erstaunt mich eben auch deshalb, ich habe es schon gesagt, weil sie ja die Bibel hatten und weil in der Bibel tatsächlich auch im Alten Testament, was die Juden hatten, eben auch dieser liebende Vater immer wieder kommt und präsent ist. Und der Punkt, glaube ich, ist derselbe wie bei uns. Wir haben die Bibel ja auch und wir haben das Neue Testament noch dazu. Und wir haben all die Gleichnisse und wir haben all die Aussprüche. Und trotzdem ist dieses Wissen, das wir vielleicht gesammelt haben über Gott, den Vater, steht es zurück hinter die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit unserem leiblichen Vater? Ja, das passiert, weil Erfahrungen sind stärker als Wissen. Erfahrungen, die haben sich geprägt und niedergelegt in unserem Denken, in unserem Wesen, mit Emotionen verbunden. Und deshalb sind sie stärker als unser Wissen. Oder auch die Aussagen, die wir vielleicht lesen. Die Bibel sagt, Wissen passiert durch Erkenntnis. Oder Erkenntnis, dieses Wort, das sollen wir tun, erkennen. Aber erkennen bedeutet vom Griechischen her nicht wissen, sondern wissen durch Erfahrung. Wissen durch Erfahrung, das bedeutet erkennen. Das heißt, wir müssen erfahren, dass Gott ein liebender Gott ist. Wir müssen das erfahren. Es reicht nicht, einen Gedankenblitz zu haben. Es reicht nicht, das abstrahieren zu können. Es reicht nicht, das zu wissen, einfach durchs Lesen. Wir müssen es erfahren. Die Frage ist einfach nur, wie? Wie können wir Gottes Vaterschaft erfahren? Wenn wir Gott als Vater eben nur begrenzt als diesen liebenden, barmherzigen, großzügigen Vater kennen. Psalm 34, Vers 9 sagt, sehet und schmecket, darum die Schokolade, oder? Schmecket, wie gütig der Herr ist. Schmecket, wir dürfen das testen, wir dürfen das probieren, wir dürfen das ausformulieren, wir dürfen das erleben. Und Paulus schreibt ja in unserem Text, und da sind wir wieder bei Epheser 3, Vers 14 und 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Paulus betet zum Vater. Er betet nicht zu Jesus, er betet zum Vater. Deshalb beuge ich meine Knie zu dem Vater, vor dem jede Vaterschaft oder aus dem heraus jede Vaterschaft genannt ist. Er beugt seine Knie. Wenn ich das lese, dann kommt mir neben der Ehrfurcht, die offensichtlich ist, die er Gott entgegenbringt, kommt mir etwas Zärtliches entgegen. Er beugt seine Knie vor dem Vater, nach dem alle Vaterschaft genannt ist. Warum komme ich darauf? Wisst ihr, für was Paulus jetzt betet? Epheser 3, 15, 16, folgende. Er betet für die Epheser. Und er betet, dass sie erkennen, also durch Erfahrung wissen, dass sie in der Liebe Gottes gewurzelt sind. In der Liebe Gottes gewurzelt. Und dass sie eben erkennen, aus Erfahrung wissen, wie groß, wie hoch, wie tief, wie breit diese Liebe ist, die man eben gar nicht erkennen kann. Sie übersteigt die Erkenntnis. Genau das, was ich habe ja letzten Sonntag über diese Liebe auch gesprochen, genau für das betet Paulus jetzt, wenn er diesem Vater begegnet, indem er seine Knie beugt. Was denkt ihr? Würde Paulus für dieses Liebeserlebnis beten, für die Epheser, wenn er nicht selber das auch erlebt hat? Und gerade deshalb, weil er es erlebt hat, ist als so unglaublich wichtig anschaut, dass dieses Gebet in unserer Bibel steht. Dieses Gebet, das wie die Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes mehr und mehr erkennen können und eben in dieser Liebe gewurzelt und gegründet sind. Ich bin sicher, er hat das erlebt. Und da haben wir eine intime Beziehung mit diesem Paulus, den er mit seinem Vater hat. Voller Ehrfurcht geht er auf ihn zu, aber er erlebt diese Liebe. Und wenn wir diese Liebe Gottes erleben, dann formulieren wir das oft auch so, indem wir ein menschliches Bild nehmen und wir sagen, wir sitzen auf dem Schoß Gottes. Weil das ist ja dieser Zärtlichkeitsmoment, den wir von Kindern und mit ihren Vätern her kennen, oder? Sie sitzen auf dem Schoß ihres Vaters und er kümmert sich um sie und neckt sie und kitzelt sie und liebt sie und hat einfach alles auf sie ausgerichtet. Aber hier steht das ja so nicht. Aber wenn wir uns wirklich nach Gott ausrichten, wenn wir Gott suchen, dann passiert genau das. Wir werden in diesen Bereich reingehen, in den Bereich Gottes, und wir werden seine Liebe erleben. Aber wir werden auch diese Ehrfurcht vor ihm haben. Beides, das schließt sich nicht aus. Das gehört zusammen. Gott ist so. Und ich möchte dich heute ermutigen, mach Begegnungen mit deinem himmlischen Vater. Nimm dir eine Viertelstunde in der nächsten Woche und geh in diesen Bereich, richte dich aus auf deinen himmlischen Vater und sprich ihn an. Und wenn du ihn jetzt ansprichst, sagst, Vater im Himmel, ich möchte deine Liebe erleben, und dann geh nicht wieder weg. Lass es nicht so stehen, sondern geh jetzt dran. Geh mutig in seine Gegenwart und du wirst zuerst diese Ehrfurcht spüren vor Gott, dem Vater. Und das wird dich vielleicht sogar auf die Knie bringen. Und du wirst aber auch diese Liebe erleben. Und die ist noch stärker, noch größer. Und dann sprich ihn an. Geh mutig in seine Gegenwart. Sprich ihn an, öffne ihm dein Herz. Und sag, Vater, ich kenne dich noch zu wenig gut. Ich möchte mehr von dieser Erkenntnis übersteigende Liebe von dir erleben. Bitte begegne mir mit deiner Liebe. Erfülle mich neu mit dieser Kraft und mit diesem Wissen, ich bin angenommen bei dir. Bleib in deiner Gegenwart. Suche ihn und nimm diese Zeit, um mit ihm zu sprechen. Und genieße, wenn du seine Liebe erlebst. Und ja, vielleicht braucht es 1, 2 oder 3 Versuche, bis du erlebst, wie er von Herz zu Herz dir zu antworten beginnt. Gib nicht auf, bleib dran. Wir brauchen dieses Vaterbild nicht nur vom Hören sagen zu kennen, sondern wir müssen es, wir sollen, wir dürfen es erleben, unseren liebenden Vater, dass wir getränkt sind von seiner Güte, von seiner Gnade und auch von seiner Herrlichkeit und aufs gewisseste Wissen. Unser Vater im Himmel, er ist kein Despot oder ein Herrscher. Ja, ein Herrscher ist er doch. Aber er ist ein liebender Vater, der dich und mich meint. Ich ermutige dich zu diesem Schritt. Amen.